SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Das ehemalige besetzte Binz-Areal in Stadt Zürich nimmt Formen an. Ab 2015 soll neu gebaut werden, dank einer alternativen Pensionskasse. Die Pilze im Kanton Zürich brauchen keine Schonzeit. Das findet eine Gruppe von Kantonsräten. Sie wollen lieber Schutzzonen haben. Der Literaturnobelpreis ist für sie ein Segen. Sabine Dörlimann hat in ihrem kleinen Zürcher Verlag das Erstlingswerk von Alice Munro herausgegeben. Und das Buch ist auch ihr tägliches Brot. In unserer Herbstserie schauen wir bei einer jungen Buchbinderin in Zürich vorbei. Seit dem Mannes bleibt wechselhaft und stürmisch mit ein bisschen Sonne, viel Wolken und immer wieder Regen bei um die 15 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Mit dem Binz-Areal verbindet man in Stadt Zürich vor allem eine lange Hausbesetzung und seit dem Frühling auch Krawall, die es gegeben hat, weil eine Demonstration der Besetzer ausgeartet ist. Jetzt kommen die Pläne für die Zukunft des Arealkonturen über. Die alternative Basler Pensionskasse Abendroth baut dort Studentenzimmer und Studios fürs Spitalpersonal. Am Morgen hat sie das genaue Projekt vorgestellt. Nicole Freudiger.
Es ist das Projekt der Zürcher Architekten Gmür und Gschwendtner. Sie haben das Rennen gemacht im Architekturwettbewerb, den die Stiftung Abigrad lanciert hat. Die Liste mit den Vorgaben war lang. 360 Zimmer, ein Kaffee, ein Veranstaltungssaal, 10 Proberäume, ein Hotel mit 9 Zimmern, Veloabstellplätze für alle und eine Tiefgarage mit 70 Parkplätzen. Und das alles für nicht mehr als 50 Millionen Franken. All das hat jetzt Platz in zwei parallelen Gebäuden, fast 100 Meter lang, das eine 4 Stöcke hoch, das andere 8. Dazwischen hat es einen offenen Innenhof. Zürcher Architekten haben vor allem aus zwei Gründen überzeugt, sagt Peter S., der Jurypräsident von dem Architekturwettbewerb. Erstens.
Das Projekt hat eine ganz schöne Anbindung ans Quartier. Man kommt über einen schönen Platz zu, in einen Innenhof, der immer noch öffentlich ist, wo ich als Quartierbewohner auch rein mich würde getrauen. Saal und Nebenräume sind an den Raum angedockt. Und die Restflächen, die drumherum sind, die sind dann fürs Wohnen wirklich auch angemessen in der Grösse.
Und zweitens sei das Projekt genug günstig. Das sei zentral. Schließlich sollen die 180 Zimmer für die Studentinnen nicht mehr als 640 Franken kosten. Und die für die Mitarbeiter vom Universitätsspital nicht mehr als 880 Franken. Für das Geld kommen die Studenten ein Zimmer mit 23 Quadratmetern über, mit einem Badzimmer und einer Kochnische. Zimmer vom Unispital sind mit 25 Quadratmetern ein bisschen grösser und möbliert und darum eben auch teurer. Luxus gäbe es keinen, sagt der Architekt Michael Gschwendtner.
Der ganze Innenausbau, die ganze Materialisierung, die wird so einfach und robust und direkt wie möglich daherkommen. Also wir stellen uns vor, es ist wie so ein veredelter Rohbau. Und das hat wieder mit Kosten zu tun, auch mit der Langlebigkeit von den Materialien.
Im Frühling 2015 will die Stiftung anfangen zu bauen. Vorher müssen zuerst die alten Fabrikgebäude abgerissen und der ganze Boden geputzt werden. Das Gelände ist verseucht mit Asbest und Schwermetall, darum hat man auch die alten Hallen nicht können retten. Im Frühling 2017 sollen dann die ersten Bewohnerinnen und Bewohner einziehen.
Studentenzimmer und Studios fürs Spitalpersonal. Hinter dieser neuen Wohnüberbauung steht also die Pensionskasse Stiftung Abendroth von Basel. Sie ist eine alternative Pensionskasse, wo viele soziale Einrichtungen und nicht gewinnorientierte Organisationen wie zum Beispiel Amnesty International ihre Leute versichern. Das Bekannte daran, auch wegen dem Projekt der alternativen Pensionskasse ist einer der wenigen Freiräume in Zürich, also die besetzte Binz, verloren gegangen. Nicole Freudiger hat mit dem Werner Hartmann, dem Präsident vom Stiftungsrat, über das Engagement der Pensionskasse auf dem Binz-Areal geredet.
Bis jetzt hat die Pensionskasse Stiftung Abigrad ja vor allem Industrieareal gekauft und dort auch Platz gemacht für Kreative, Wohnungen Platz gegeben. Jetzt, Werner Hartmann, ist das ein Projekt, wo nur Wohnungen drauf kommen. Warum der Sinneswandel?
Es ist eigentlich nicht ein Sinneswandel in dem Sinn, weil wir das in jedem Bereich, in jedem Areal, wo wir können, uns betätigen können, so entwickeln, wie es an diesem Ort einfach notwendig ist und richtig ist, so dass wir mit diesen anvertrauten Geldern vernünftig umgehen.
Sie schreiben sich auf die Fahne, dass Sie ethisch, ökologisch und sozial vertretbar Ihr Geld auch investieren. Jetzt nur Wohnungen bauen, das schmeckt mehr nach Kommerz als das, was Sie zum Beispiel zur Winterthur machen, wo Sie wirklich den Kreativen, den kleinen Ateliers Platz geben.
Grundsätzlich bewegen wir uns in einem Wirtschaftssystem, wo wir angehalten sind, natürlich Geld anzulegen, vernünftig anzulegen, und zwar dauerhaft vernünftig anzulegen. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. In dem Sinn machen wir das auch als Ausgleich. Wir können nicht nur alles vom Gleichen haben, sondern wir können nicht nur Umnutzungen machen, wir müssen auch wieder mal einen Neubau machen. Und in dem Fall hat es sich jetzt einfach getroffen, dass wir das als sehr sinnvoll erachtet haben, an dem Ort Wohnungsbau zu betreiben. Geschenke machen können wir nie.
Jetzt ist ja die Binz in der Stadt Zürich vor allem bekannt als besetztes Areal. Familie Schoch hat dort früher gewohnt. Das ist gerühmt worden im Juni. Das heisst also jetzt, dass die alternative Pensionskasse Abigrot auch mitgeschuld ist, dass ein Freiraum, einer von den wenigen, in Zürich verschwindet.
Das machen wir oder haben wir sicher nicht mit Absicht gemacht, um die Familie Schoch zu blogen, gar nicht. Zwischennutzungen, wie es eigentlich sich ist, das Binz-Areal haben einfach, wie es der Name schon sagt, sind Zwischennutzungen. Und jede Zwischennutzung hat einfach irgendwann auch ein Ende.
Warum hat denn die Zusammenarbeit mit den Binz-Besetzern nicht geklappt?
Es hat sich hier im Binz-Areal natürlich schon eine spezielle Zwischennutzung gehandelt. Man könnte dem auch Besetzung sagen. Ist es eigentlich auch gewesen. Und das ist sehr schwierig, aus einer besetzten Situation heraus, wenn dann auch Gesprächsbereitschaft nicht da ist, das weiterzuentwickeln, das irgendwie auf eine Art und Weise anzubringen, wo für uns auch vertrauenswürdig ist, weil wir machen das ja nicht mit eigenem persönlichem Geld, sondern mit Geld, wo uns anvertraut ist von den Versicherten. Und der zweite, nicht minder wichtige Bereich ist der, dass das Industrieareal, das besetzte Industrieareal, nicht nur im Boden, sondern auch die ganze Bausubstanz ist sehr, sehr stark verseucht. So, dass man die Gebäude nicht sinnvoll weiter nutzen kann.
Jetzt hat man also das Projekt ausgewählt. Man weiss jetzt, wie es soll aussehen in Zukunft. Was sind denn jetzt noch die Herausforderungen, die jetzt noch auf Sie warten?
Es sind eigentlich immer die gleichen Herausforderungen. Wir wollen langfristig gut Geld anlegen. Wir wollen hohe Qualität machen zu vernünftigen Preisen. Das hat einfach mit sehr viel Arbeit zu tun, mit sehr viel Diskussion, sehr viel Auseinandersetzungen, was für Materialien, was für Ausstattungen und so weiter, wie gehen wir mit der Technik um und so weiter. Plus die ganzen Partner, die da dabei sind, die immer wieder alle beieinander zu behalten, dass alle am gleichen Strick sind.
Der Stiftungsratspräsident Werner Hartmann die Frage gestellt hat, Nicole Freudiger. An einem schönen Herbsttag gehen Steinpilz, Eierschwämmli oder Maroni-Röhrling suchen. Im Kanton Zürich ist das im Moment erst ab dem 11. Tag vom Monat erlaubt. Die 10 Tage Schonfrist, die bis jetzt gilt, soll aber schon gleich nicht mehr gelten. Ein Vorstoss im Zürcher Kantonsparlament will das Pilzeln nämlich an allen Tagen erlauben. Dafür sollen seltene Pilze besser geschützt werden. Barbara Seiler.
Schonzeiten für Pilze, so viel ist klar, die bringen es nicht. Simon Egli, der der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Pilzforschung leitet.
Also wir haben eine langjährige Forschung durchgeführt, um zu untersuchen, ob das Pilzsammeln schädlich ist für Pilze. Und man hat aus dieser Studie hat man eigentlich keinen negativen Einfluss vom Sammeln können ableiten. Also man hat festgestellt, dass Pilze wachsen, ob man sammelt oder nicht sammelt.
Was den Pilz aber schaden kann, ist die Umweltverschmutzung. Dünger, neue Strassen oder Überbauungen. Von dem sind nicht in erster Linie die essbaren Pilze, wie zum Beispiel die Steinpilze im Wald betroffen, sondern andere seltene Arten, die nicht essbar sind für die Natur, aber genauso wichtig.
Das sind vor allem Pilze, die in seltenen Biotopen wachsen. Moor, Auenwälder, Magerwiesen. Und diese Pilze helfen natürlich am besten, indem man die Biotope schützt. Also die Standorte, wo die Pilze wachsen.
Die Standorte schützen, das ist auch das eine Ziel vom Vorstoss im Kantonsrat. Neben dem anderen, dass das Bildsammeln an jedem Tag soll erlaubt sein. Die FDP-Kantonsrätin Carmen Walker-Späh, die den Vorstoss mit unterstützt, hat eine klare Vorstellung, wie die Schutzgebiete konkret aussehen könnten.
Wir glauben, dass man das vor allem auch grossflächig machen müsste, zum Beispiel wie ein Gebiet Zielwald, wo man ja versucht, jetzt wieder in den natürlichen Zustand zurückzukommen, dass man einfach auf keinen Fall die ganzen Pilzvorkommen dabei vergessen.
Die Fachstelle Naturschutz in der kantonalen Baudirektion hat zu dieser Forderung aus dem Kantonsrat noch nichts sagen. Man will der Antwort vom Regierungsrat nicht vorgreifen. Vor 4 Jahren hat es zum gleichen Thema aber schon mal eine Anfrage aus dem Kantonsrat gegeben. Und da hat die Regierung nichts wissen von einer Abschaffung der Schonzeiten. Die Regierung hat die Meinung vertreten, dass im Kanton Zürich Tiere und Pflanzen im Wald einen grossen Stress haben wegen der vielen Leute, die sich im Wald erholen. Und auch die Bildsammler tragen zu diesem Stress bei. Wörtlich heisst sie in der Antwort vom Regierungsrat, die Pilzler seien die grössten Gruppen im Wald, die sich hauptsächlich abseits der Wege aufhalten. Mit dem Pilzsammelverbot während 10 Tagen schützt der Kanton Zürich also nicht nur Pilz, sondern den Wald als Ganzes. Es wird sich zeigen, ob der Regierungsrat das unterdessen anders sieht.
Vor einem Jahr ist in Schaffhausen die neue Sternwarte aufgegangen und sie ist ein grosser Renner. Seit der Eröffnung sind gut 10'000 Personen dort gewesen, um in den Himmel zu schauen. In einem Monat sind so viele Leute gekommen, wie früher in einem ganzen Jahr. Die grosse Attraktion sei das neue Planetarium. Die naturforschende Gesellschaft, die die Sternwarte betreibt, plant aber schon weiter, wie sie gegenüber dem Regionaljournal gesagt hat. Sie möchte gerne ein neues Spiegelteleskop, das grösste wäre für eine öffentliche Sternwarte in der Schweiz. Die Grossbaustelle Glattpark zu Opfiken ist am Mittag ein bisschen länger stillgestanden wie sonst. Die Gewerkschaft Unia hat mit dieser Protestaktion ihre Lohnverhandlungen mit dem Baumeisterverband eingeläutet, die morgen anfangen. Wie die Gewerkschaft mitteilt, haben über 450 Bauarbeiter an dieser längeren Mittagspause mitgemacht. Die Unia verlangt 80 Franken mehr Lohn im Monat. Der Baumeisterverband reagiert auf die Protestaktion und macht darauf aufmerksam, dass die Löhne seit 2008 um 5,5% gestiegen sind. Die Bauarbeiter haben darum sehr wohl vom Bauboom der letzten Jahre profitiert, heisst sie Mitteilung. Die Stadt Ilnau-Effretiken rechnet im nächsten Jahr mit einem Minus von 1,7 Millionen Franken. Der Stadtrat will den Steuerfuss vorerst aber nicht aufentun und bei 115% lassen. Weil die Kosten für die Pflege, Schulen und Soziales aber auch in Zukunft weiter steigen dürften, hebt Ilnau-Effretiken viele Investitionen zurück und wird bis 2018 nur noch dort Geld ausgeben, wo es wirklich nötig sei, heisst es in einer Mitteilung vom Stadtrat. Dazu hat der Stadtrat schon im Budget vom nächsten Jahr ein paar Posten rausgestrichen. Das Budget muss noch vom Parlament gut geheissen werden. Der Nobelpreis für Literatur ist ein Glücksfall für einen kleinen Zürcher Verlag. Der Dörlimann Verlag hat nämlich die beiden ersten Erzählbände von kanadischer Schriftstellerin Alice Munro auf Deutsch herausgegeben. Jetzt sind je 10'000 neue Exemplare davon im Druck. Was der Nobelpreis einem Verlag sonst noch bringt, Melin Sieber hat Besitzerin Sabine Dörlimann getroffen, die gerade zurück ist vor Frankfurter Buchmesse.
Alice Munro hat ja letzte Woche den Literaturnobelpreis gekriegt. Ihr Verlag, der Dörlimann Verlag, tut ihre frühesten Werke herausgeben. Der Preis ist ja auch eben während der Frankfurter Buchmesse vergeben worden. Sie sind selber an der Buchmesse gesehen. Wie haben Sie das erlebt?
Auf der Messe in Frankfurt sind die Hallen ungefähr 10 Meter hoch und irgendwie sind wir für Jubel fast bis unter die Decke gesprungen.
Wie sind Sie denn dazu gekommen, Alice Munro in Ihr Verlagsprogramm aufzunehmen?
Ich bin eben halt von Haus aus, also habe ich Anglistik und Amerikanistik studiert. Ich kenne Alice Munro schon lange. Sie gehört zu meinen Lieblingsautorinnen und man wünscht sich als Verlegerin natürlich immer, dass man auch mal seine Lieblingsautorin verlegen kann, auch wenn die in einem anderen Verlag erscheint. Und dann habe ich herausgefunden, dank Recherchen, dass eben ihre allerersten beiden frühesten Titel, die sind nie auf Deutsch publiziert worden und so ist es mir gelungen, die Rechte für den deutschsprachigen Markt zu erhalten und wir konnten das in der Übersetzung von Heidi Zerning neu erstmals herausbringen.
Was mögen Sie denn persönlich so besonders an Alice Munro?
Ich finde es großartig, dass sie eigentlich Alltagsgeschichten schreibt. Sie schreibt über Menschen sozusagen wie du und ich, auch wenn die in Ontario leben, in der Seenlandschaft. Ich bin da noch nie gewesen, aber eben was ich da lese in den Erzählungen, kommt mir doch sehr bekannt vor. Da geht es um Eifersucht, um Neid, um zwischenmenschliche Beziehungen, um viele Dinge, die uns auch im alltäglichen Leben begegnen. Und ich glaube, da kann man sich als Leserin oder auch als Leser sehr schnell drin widerspiegeln.
Sie haben auch gesagt, Alice Munro ist schon jetzt in Ihrem Verlagprogramm ein Teil davon. Und jetzt haben Sie den Erfolg mit dem Literaturnobelpreis. Kann man denn sagen, dass Alice Munro sozusagen die Milchkuh jetzt von Ihrem Verlag ist? Also eigentlich die finanzielle Sicherheit garantiert für andere, weniger bekannte Autorinnen und Autoren in Ihrem Verlagsprogramm?
Ja, das erhoffen wir uns. Das sehen wir natürlich erst, wenn wir die Bücher auch tatsächlich verkauft haben, die wir jetzt in Druck gegeben haben. Aber ich denke schon und ich hoffe sehr.
Sie haben vor 10 Jahren Ihren Verlag gegründet, in einer besonders schwierigen Zeit, eben E-Books und Internet, die eigentlich stark den Büchermarkt dominieren. Wieso haben Sie sich entschlossen, den Verlag zu gründen?
Habe ich lange Jahre als Lektorin gearbeitet und eigentlich war das für mich ein relativ kleiner Schritt. Und ich habe mir damals überlegt, dass eigentlich nicht so viel passieren kann, außer dass ich ein bisschen Geld verliere. Ich habe damals meine dritte Säule aufgelöst, um den Verlag gründen zu können. Und habe dann gefunden, ja, ich versuche es jetzt mal, egal, es wird irgendwie eine Erfahrung sein. Und das ist es ja auch geworden.
Was für einen Schwerpunkt haben Sie denn wollen setzen mit Ihrem Verlag?
Also wir machen hauptsächlich Klassiker aus dem 20. und 21. Jahrhundert in Neuübersetzungen, wenn die bislang schlecht übersetzt waren oder nicht gut übersetzt waren. Oder wir haben zum Beispiel jetzt den ersten russischen Nobelpreisträger, Ivan Bunin, der bei uns in Vergessenheit geraten ist. Wir haben unterdessen eine große Werkausgabe angelegt und sind jetzt beim 5. Band.
Wie finden Sie denn die Autorinnen und Autoren, die Sie rausgeben? Sie sind ja unbekannte Autorinnen und Autoren, die müssen ja irgendwie auch bekannt werden. Wie treiben Sie die auf?
Also ich kenne sehr viele ausländische Verleger, mit denen ich mich austausche. Dann ist es auch manchmal so, dass Übersetzer auf mich zukommen. Und irgendwie habe ich immer den Eindruck, dass die Bücher auch den Weg zu mir finden.
Sabine Derlemann, die den gleichnamigen Verlag in Zürich gegründet hat, die Melin Sieber hat mit ihr geredet. Berufe, die sich über die letzten Jahrhunderte gerettet haben. Als Handwerk, das heute noch aktuell ist und seltene Berufe, die man vielleicht gar nicht weiss, dass es sie gibt. Dann geht das Regionaljournal in seiner Herbstserie an und stellt Menschen hinter diesen Berufen vor. Heute ist es die Beatrice Wittli. Sie ist 33 und Buchbinderin von Beruf. Seit 4 Jahren hat sie eine Froschaugasse im Zürcher Niederdorf, eine kleine Werkstatt. Dort flickt sie alte Märchenbücher oder bindet Diplomarbeiten. Und obwohl sie jeden Tag mit Büchern zu tun hat, liest sie selber nur sehr selten. Der Daniel Fritsche hat Beatrice Wittli in ihrer Werkstatt zum Interview getroffen.
Beatrice Wittli, warum sind Sie Buchbinderin geworden?
Ich wollte immer etwas Kreatives machen. Es ist mir so etwas gegeben worden, irgendwie von zu Hause aus. Ich bin irgendwie so etwas da drin gerutscht.
Es gibt ja ganz viele andere Berufe, die eine junge Frau kann lernen kann. Warum ist denn doch jetzt die Buchbinderei gewesen? Haben Sie selber immer viel gelesen früher?
Nein, das ist etwas, was mich noch viel fragt. Ich bin eigentlich überhaupt nicht jemand, der auch heute nicht. Ich lese heute noch nicht viel. Es war eigentlich ganz simpel. Ich wollte eben immer etwas Handwerkliches machen. Ich bin Fotografin schnuppern, das hat irgendwie nicht geklappt. Und meine Mutter hat mir dann gesagt, Handbuchbinderin, das ist, glaube ich, noch etwas Lässiges. Geh doch mal schauen dort.
Wir stehen hier in Ihrer Werkstatt oder in der Froschaugasse in der Zürcher Altstadt. Eine Top-Lage. Wie sind Sie zu diesem Ladenlokal gekommen?
Ich bin 2009 von einer längeren Reise heimgekommen und hatte keinen Job. Und habe mich so ein bisschen umgehört. Der Markt im Buchbinderbereich ist wirklich sehr schlecht gsi gerade dort. Eben viele Berufskollegen habe ich dann gefragt, ob sie irgendetwas wissen oder so. Und so ist das entstanden, dass jemand mir gesagt hat, es gäbe in Zürich jemanden, der jemanden suche, eine ältere Frau. Und so habe ich dann das irgendwie ausfindig gemacht und der Frau Bühler angerufen. Und das ist eigentlich dann relativ schnell zustande gekommen. Also wir sind uns sehr sympathisch gewesen, gegenseitig. Und ich bin, glaube wirklich dann die gewesen, die sie gefunden hat, mal ihr Werk mir zu übergeben.
Also das war eine alte Frau gewesen schon. Wenn Sie das vergleichen, wie sie das früher gemacht hat und sie jetzt, hat sich da sehr viel gewandelt?
Es ist sicher sehr viel handwerklich gemacht worden früher. Man hat viel mit Leder geschafft, viel mit Pergament. Das ist eine Tierhaut. Man hat vergoldet, man hat so die schönen Ornamente reingebracht. Was man heute immer noch lernt, oder man lernt es einfach theoretisch und nicht mehr praktisch. Und eben, man macht es halt auch nicht mehr so. Also ich sehe das jetzt bei mir, ich muss ein Buch reparieren, das Frau Bühler gemacht hat, vor 20 Jahren. Sie hat noch Handvergoldungen gemacht, das kann ich nicht mehr. Ich kann das lernen, sicher, das ist ein Prozess, den man lernen kann. Aber früher hat man das sicher einfach eher gemacht.
Wer ist denn Ihre Kundschaft heutzutage? Wer kommt da zu Ihnen in die Buchbinderei und bestellt etwas?
Ich habe ein sehr breites Publikum, also von jungen Studenten oder Kunststudenten zu alten Leuten, die irgendwelche Familienchroniken oder alte Bücher flicken, machen Diplomarbeiten. Also es ist ein grosses Spektrum eigentlich.
Sie haben vorhin gesagt, Bücher flicken ist mittlerweile ein wichtiger Teil von Ihrer Arbeit. Was sind das für Bücher?
Sehr viele alte Sachen wie Märchenbücher aus der Kindheit. Aus der Kindheit sogar teils von den Eltern von demjenigen. Das sind sicher Sachen, die ich viel repariere. Und ich glaube, das grosse Publikum ist auch, sind werdende Grosseltern oder so, die das in der Familie weitergeben wollen. Es gibt auch viele irgendwelche Sammler, die Werke haben, die kaputt gegangen sind oder irgendwie im Antiquariat ein Werk finden, wo ihre Sammlung passt, wo aber irgendwo einen Schaden davon getragen hat in den letzten Jahren, wo man dann tut halt beheben und reparieren.
Neben den Büchern flicken, tun Sie ja vor allem auch eben Bücher binden. Das ist Ihr Berufsbild, das heisst so. Wie tut man ein Buch binden?
Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Also man hat die Fadenheftbindung, die man heute noch macht wie früher mit Faden und Nadeln. Und es gibt die Klebebindung, wo man einzelne Seiten zusammenbringen, indem man es leimt. Die Kundschaft bringt hauptsächlich Ausdrücke auf A4 oder auf A5, wo dann die Möglichkeit zum Fadenheften auch gar nicht mehr gegeben ist. Also das muss man halt im Layout schon vorgängig alles so machen, dass man etwas kann fadenheften. Und ein anderer Aspekt ist sicher preislich. Also etwas Klebebundiges ist sicher günstiger als eine Handheftung, einfach rein zeitlich gerechnet.
Konkurrenz ist ja gross. Man kann heute im Internet leicht ein Fotobuch oder sonst ein Buch bestellen und dann wird das irgendwo zu China oder neu gemacht und hergestellt und verschickt für wenig Geld. Was ist denn trotzdem besser noch an der Qualität, die Sie da liefern?
Ich denke, es ist sicher langanhaltender, es hebt sicher besser und man kann halt wirklich seine eigenen Wünsche reingeben, sei es von Formen, Farben. Man kann miteinander kommunizieren, was für Möglichkeiten gibt. Im Computer hat man halt alles vorgeschrieben, das Bild muss rechts sein, das muss so sein. Ich glaube, das ist das Schöne, dass man, wenn man zu einem Buchbinder kommt, kann man wirklich total frei sich irgendwie etwas zusammenstiefeln, was dann perfekt ist.
Sie sind allein hier in ihrer Werkstatt. Mögen Sie die Arbeit bewältigen, so allein? Oder wie sieht Ihr Tagesablauf aus?
Das geht eigentlich gut. Also von der Arbeit her ist es auch ein stetiges Auf und Ab von der Arbeit. Ich bin nicht immer voll ausgelastet. Und wenn ich voll ausgelastet bin, dann schafft man halt mal ein bisschen mehr. Also das ist auch so vom Selbstständigsein. Und das andere ist noch, ich hatte eine Freundin mal da, die 3 Tage da gearbeitet hat. Das geht irgendwie gar nicht. Also es geht vor allem auch für mich nicht. Es wäre zu eng, man würde sich zu fest auf den Füßen rumtrampen. Allein sein und meine Arbeit bewältigen, das geht wunderbar.
Und wie sieht es in der Zukunft aus? Haben Sie das Gefühl, so ein Betrieb hat auch in Zukunft eine Chance zu überleben auf dem Markt, wo doch viel Konkurrenz rum ist, viel billige Konkurrenz auch?
Ich glaube schon, weil es gibt immer noch Leute, die das Handwerk schätzen, die Buchliebhaber sind. Und ich glaube auch, die Jungen heutzutage kommen immer mehr auf das zurück. Also das Freude am Buch wird nicht verschwinden.
Die Buchbinderin Beatrice Wittli, der Daniel Fritschi, hat sie in ihrer Werkstatt im Zürcher Niederdorf besucht. Morgen bleiben wir in unserer Herbstserie in der Stadt Zürich, aber richten unseren Spot auf eine ganz andere Gattung von Beruf, der Schnürmeister. Den trifft man zum Beispiel hinter den Kulissen und manchmal auch unter dem Dach vom Opernhaus Zürich an. Mehr zu dem seltenen Beruf, also morgens Abend bei uns im Regionaljournal. Und was es sonst noch für als Handwerk in unserem Sendegebiet gibt, Sie finden unsere Beiträge aus dieser Serie und Bilder dazu auch im Internet unter srf.ch, den News und weiter auf Regional. Es ist 5:06, das ist das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen auf dem Eis. Und das sind die Wetterprognosen für die Region von Christine Jutz von SRF Meteo.
In der Nacht kommt es zünftig regnen und auch winden. Auf Mütliberg kann es bis zu 100 km pro Stunde geben. Im Unterland gibt es Böen von 60 km pro Stunde. Temperaturen sinken zur Nacht auf 9 oder 10 Grad. Morgen Mittwoch ist es dann am Morgen zuerst noch bewölkt, aber wahrscheinlich an den meisten Orten schon trocken. Die Wolken lockern sich auf und es wird auch kurz einmal sonnig. Die nächsten Wolken sind aber schon wieder unterwegs und die decken dann am Nachmittag die Sonne noch wieder ab. Am Abend kommt es dann auch wieder regnen. Temperaturen morgen in Pfäffiken und Stein am Rhein bei rund 15 Grad, in Rütti bei 16 Grad, in Bülach gibt es ebenfalls rund 16 Grad. Morgen bläst dann der Wind nur noch schwach.
Es ist Dienstag, der 15. Oktober. Das sind nochmal unsere Themen vom Tag in Übersicht. Auf dem Binz-Areal in Zürich, das lange besetzt war, soll ab 2015 gebaut werden. Die Stiftung Abendrot hat ihr Projekt für 360 Studentenzimmer und Studios für Spitalpersonal vorgestellt. Die Stiftung hat sich für das Projekt vom Zürcher Architekturbüro Gmür und Gschwendtner entschieden. Kosten soll das Ganze etwa 50 Millionen Franken. Im Kanton Zürich soll die Schonzeit für Pilze aufgehoben werden. Das verlangen die Kantonsräte von den Grünen, der FDP und der EVP. Dafür soll es Schutzzonen geben, wo man gar keine Pilze sammeln darf. Was der Kanton von dieser Idee hält, ist noch offen. In Schaffhausen ist ein neues Weltraumfieber ausgebrochen. Seitdem vor einem Jahr die neue Sternwarte in Betrieb genommen worden ist, wird die überrennt. Die naturforschende Gesellschaft, die sie betreibt, verzeichnet gleich viele Besucherinnen und Besucher in einem Monat, wie sie früher in einem ganzen Jahr hat. Ein Grund dafür sei das Planetarium, wo die Sternwarte auch an Schlechtwettertagen attraktiv mache. Regionaljournal gibt es auch als Gratis-Podcast zum Hören, wenn immer man will. Die Adresse dazu ist srf.ch. Dort findet man uns unter Sendungen und den Regionaljournal. Verantwortlich für die Sendungen heute ist Margrit Meyer. Am Mikrofon war Dorothea Simeon.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.